Ostern muss ich immer an Emil denken. Die mit mir Ergrauten kennen Emil.
Hey, hast du als Angestellter oder Selbstständiger auch gerade das Gefühl, dass...
Meine Frau sitzt heute an der Technik und das ist... Eine okay. Ich muss an Emil denken und die mit mir Ergrauten kennen Emil. Diesen feinen Schweizer Kabarettisten. Ihr erinnert euch vielleicht. Man sieht ihn nicht mehr so oft, aber in den 80er Jahren war er präsent. Und wenn ich ehrlich bin, ich erinnere mich nicht an die Zeit in den 80ern, weil in den 80ern war Emil für meine Altersgruppe, damals war ich Teenager, nicht der heiße Scheiß. Das war zu der Zeit Otto Waalkes oder diese H.P. Kerkelings dieser Welt. Emil war mir zu erwachsen, der ist mir dann erst später aufgefallen. Aber an Ostern denke ich oft an einen Sketch von Emil, der mir wohl in den späteren Jahren dann begegnet sein muss und im Gedächtnis haften geblieben ist. Emil saß da als Beamter und grübelte über sein Kreuzworträtsel. Und er wurde gefragt nach diesem Grautier. Und er hatte schon den Anfangsbuchstaben, das E. Und er hatte auch hinten schon EL. Ihm fehlt dieser eine Buchstabe in der Mitte. Und er kam nicht drauf. Er kam einfach nicht auf dieses Tier. Er entschied sich am Ende für Egel. Das Problem war nicht, dass Egel irgendwie falsch war. Das Problem war, dass das ganze Kreuzworträtsel am Ende nicht mehr passte, weil Oktern war auch irgendwie komisch. Irgendwie kommt mir das vor wie ein Zeichen für die gesamte Welt. Einmal was falsch eingetragen, schon stimmt alles nicht mehr. Was stimmt überhaupt noch an Ostern, an den Dingen, die wir mit Ostern verbinden? Was ist da eigentlich noch Wahrheit? Es kommt mir hin und wieder so vor, als würde sich die Wahrheit vor uns verbergen. Es kommt mir manchmal vor, als würde sich die Wahrheit vor uns verbergen. Einmal falsch eingetragen und dann diese massenhaften falschen Wege an Ostern. Diese Ostereier. Die wir uns so ins Nest legen. Und da sind wir Christen gar nicht so weit weg davon. Also gerade der Samstag. Und wir als Kirche, wenn wir am Samstag dann Ostern feiern, dann fragt sich doch sowieso, was machen wir mit diesem komischen Tag, mit diesem Tag dazwischen? Es ist auch irgendwie herrlich, man kann freitags, da kann man so richtig traurig sein, da kann man so richtig niedergeschlagen sein, wegen all dem, was da passiert ist. Und dann sind wir vielleicht am Sonntag fröhlich. Und dann ist das so ganz heilig, dieses Fest. Also die Katholiken, die haben es auch gut, die können am Sonntag ihren Gottesdienst feiern. Und wir dann am Samstag, was machen wir mit diesem traurigen Tag? Mit diesem Tag dazwischen? So ein richtiger Frusttag. Wir können auch so schön Frust schieben mit unserem Glauben. Mit dem, was wir sind und was wir glauben und was dann so war und was passiert ist. Und dann schauen wir. Und dann lassen wir uns was einfallen, was machen wir da? Wir schauen auf das ganze Traurige. In Johannes 8, Vers 32 steht, und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Erkenne ich die Wahrheit? Habe ich sie erkannt und bin ich frei geworden dadurch? Wie frei fühlst du dich heute Morgen? Überhaupt so und ganz speziell bezogen auf deinen Glauben. Wie frei macht dich das, was du vielleicht gestern möglicherweise hoffentlich, wie auch immer formuliert, mal so durchdacht hast für dich, was da passiert ist vor 2000 Jahren? Wie frei fühlst du dich in all dem, was du tust, mit all dem, was du bist als Christ? Wie viel Wahrheit hast du? Oder verbirgt sich manchmal die Wahrheit vor dir? Fragst du dich, wo ist diese Wahrheit? Wahrheit ist, was da passiert ist. Wahrheit ist, wie Jesus mit seinen Jüngern Abendmahl gefeiert hat. Und wie er danach rang. Rang mit sich, mit dieser Welt, bestimmt mit uns. Er rang mit dir. So sehr, dass er Blut schwitzte. Wahr ist, dass sie ihn am Morgen festgenommen haben, und zwar in aller Gewalt. Hat man dir mal mit der Faust ins Gesicht geschlagen? Kennst du dieses Gefühl? Wenn einer ausholt, mit voller Wucht ausholt, rumzieht und dir voll ins Gesicht schlägt. Kennst du dieses Gefühl? Und mit Jesus haben sie es nicht einmal getan. Den ganzen Tag, jeder, der wollte, jeder, der Spaß hat, schlug ihm ins Gesicht. Und wenn er da lag, hat man zugetreten. Und er war verschmiert mit Blut und Dreck und steht unwürdig vor Kaiphas, dieser Witzfigur, die sich über ihn lustig macht und ihn in den Dreck zieht vor aller Welt, vor der Weltgeschichte. Das ist Wahrheit. Wahrheit war, dass sie ihn vor diesen Römer getragen haben, der entscheiden durfte darüber, ob er lebt oder stirbt, der diesen machen durfte. Es war der Sohn Gottes. Es war Gottes Sohn. Das ist Wahrheit, dass sie ihn ausgepeitscht haben. So sehr, dass Fleischstücke aus seinem Leib gerissen wurden. Das waren nicht so ein paar Striemen. Er war fast tot, als er da lag, nachdem sie ihn gegeißelt haben. Wer es geschafft hat, dieses Kreuz, diesen Berg dort hochzutragen, kein Mensch kann sich das heute erklären, wie das möglich ist. Und wir haben es vorhin gesungen, die heilenden Hände haben sie ihn durchbohrt mit Nägeln. Diese Hände, die in aller Ewigkeit nur für Gutes bestimmt sind, haben wir durchbohrt mit Nägeln. Wir schlagen ihn mit voller Wucht an dieses Kreuz. Und kann man sich vorstellen, wie sich das gefühlt hat, den Moment, als sie das Kreuz aufrichteten und der ganze Schmerz dieser Welt an seinen Händen hing. Das ist Wahrheit. Keiner zweifelt daran. Diese Wahrheit soll mich frei machen? Ja, das hat sie, das Potenzial, diese Wahrheit, dass sie uns frei macht. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit dem, was du hörst und mit dem, was du da erfährst, wenn du darüber nachdenkst, was Jesus da für dich und für mich getan hat. Ich kann mich genau erinnern an die Zeit, als ich begriffen habe in meinem Leben, was das bedeutet. Ich war ein Kind und viel zu früh saß ich vor diesem Fernseher und sah den Film und sah, was Jesus für mich getan hat. Zwei Sachen sind mir in Erinnerung, die ich sofort gefühlt habe. Die eine ist dumm und infantil. Ich dachte in dem Moment, ich hasse diesen Teufel, ich hasse ihn und wenn er jetzt kommt, dann kämpfe ich mit ihm. Ich hatte nie wieder Angst vor dem Teufel. Das ist dumm und infantil, aber es ist bis heute geblieben. Ich würde mich freuen, wenn er käme und mit mir kämpfen würde. Ich würde alles geben. Aber das Zweite, was wirklich wichtig war, welche Wahrheit sich in mein Leben und welche Freiheit sich in mein Leben gefügt hat, war das Bewusstsein, dass ich einen Freund habe. Einen Freund für die Ewigkeit. Wer das für mich tut, dieser Gott, der das für mich tut, der steht an meiner Seite. Der wird mich nie allein lassen. Ich wusste von frühester Kindheit an, ich habe einen Freund, der mich nie alleine lässt. Egal was kommt, egal was mir begegnet, der wird an meiner Seite stehen, der das macht. Ich war mir so sicher. Und dieses Gefühl ist nie mehr gegangen. Wie viel Ersatzbefriedigung sollte mein Leben aushalten sollen? Wie viele Ostereier sollten mir wichtig werden in meinem Leben? Wie viel Urlaub machen an Ostern ist mir wichtig geworden? All dieser Mist, den uns der Teufel einreden will, dass er wichtig wäre an diesem Tag, an diesem Wochenende. All diese Dinge, die uns die Welt erzählen will, dass wir sie annehmen und dass sie von Bedeutung für uns wären. Was kann denn wichtiger sein, als heute Morgen in den Gottesdienst zu kommen? Was kann wichtiger sein, als heute Morgen vor Gott zu treten und ihm zu sagen, danke für dieses Kreuz, wie wir es gerade gesungen haben? Ich frage mich wirklich und ich bin wütend darüber. Ich bin ehrlich wütend und es ist nicht gut. Aber ich gestehe euch, dass ich wütend bin über das, was wir in unserer Welt aktuell diskutieren. Dass wir nicht shoppen gehen können, dass wir uns nicht ins Café setzen können, dass wir keine Partys feiern dürfen, dass wir nicht in Urlaub fahren dürfen an Ostern. Was ist los mit uns? Was ist uns wichtig? Was hat Priorität in meinem Leben? Und ich frage dich heute Morgen, ich frage dich ernsthaft, was hat Priorität in deinem Leben? All das, was an Ostern wichtig ist, ist immer noch da. Ob Corona oder nicht, es ist alles da. Die Menschen, die dich lieben, sie sind immer noch da. Die Freunde, die mit dir durch die Zeit gegangen sind, sie sind immer noch da. Der Partner an deiner Seite, er ist immer noch da. Und Gott ist da. Dieser Freund, der für dich vor 2000 Jahren gestorben ist, der ist da. Der war 2017, 2018, 2019, er war letztes Jahr da und er ist heute hier. Er ist mitten unter uns und er möchte dein Herz berühren. Er möchte dir sagen, ich bin da und egal was kommt, ich gehe mit dir durch diese Zeit. Es gibt keinen Grund für Leid. Wie viel Vorbild können wir aus dem nehmen, was Jesus uns sagt und macht und tut? Und für uns getan hat, das ist ja immer so schwierig, weil wir uns sagen, naja, okay, es war ja Gott, der konnte das. Ich habe von einem Wissenschaftler aus Kanada gelesen, der in den 70er Jahren ein interessantes Phänomen bei uns Menschen herausgefunden hat, sein Psychologe, der über Selbstwirksamkeit gesprochen hat. Vielleicht habt ihr dieses Wort schon mal gehört. Ein ganz wichtiges Empfinden für uns. Und ich finde, Jesus ist da so ein tolles Beispiel. Weil dieser Wissenschaftler sagt, was ganz wichtig ist für uns Menschen, dass wir so eine Selbstwirksamkeitserwartung haben. Und das steckt wohl irgendwie in uns drin. Wir wollen eine Wirkung haben auf diese Welt. Wir wollen, dass das, was wir tun, nicht bedeutungslos ist und bleibt. Das steckt in uns drin. Das Problem nur, was wir haben, wir Menschen, dass wir ganz selten Selbstwirksamkeitserfahrungen machen. Wir haben eine sehr hohe Erwartung, aber sehr wenig Selbstwirksamkeitserfahrung. Ich habe mich gefragt, wie das wohl so bei Jesus war. Also mehr Selbstwirksamkeitserfahrung kannst du ja wohl nicht machen, als dass du die Welt rettest. Ich bin mir nicht so sicher, welche Erwartung er an sich selber hatte. Aber der hat mal was hingekriegt, oder? Könnte man sagen. Das war mal irgendwie, ich mache jetzt was und dann rocke ich das Ding. Dann kriege ich das auch hin. Und dann hätte er rumgehen können, sich auf die Brust schlagen, so wie wir das tun würden. Und würde sagen, ja, guckt mal hier, was ich leiste. Bei späteren Untersuchungen hat man dann festgestellt, dass diese Selbstwirksamkeitserwartung und diese Selbstwirksamkeitserfahrung etwas extrem Wichtiges sind. Das ist auch aktuell ganz spannend, kommen wir vielleicht gleich auch nochmal drauf zu, wenn wir ein bisschen Zeit haben. Aber das hat auch eine Spirale, ganz oft. Weil die eine sehr hohe Selbstwirksamkeitserwartung von sich selbst haben und wo das dann auch funktioniert. So diese Macherinnen und Macher dieser Welt, die sowas hinkriegen, ja, die halten sich auch irgendwann mal für die Allergrößten. Die machen diese Erfahrung und merken, boah, ich krieg was gerockt. Und dann gibt es so diese negative Spirale. Die sagen, oh, ich krieg sowieso nichts hin. Und warum sollte ich zufrieden und glücklich sein? Es sind ja nicht alle zufrieden und glücklich, dann habe ich auch kein Recht darauf, zufrieden und glücklich zu sein. Das sind die, die dann so gut wie nie Selbstwirksamkeitserfahrungen machen und sich dann schlecht fühlen. Und dann habe ich mich gefragt, wie hat Jesus das wohl so hinbekommen? Vielleicht lag es ja daran, und das ist jetzt keine wissenschaftliche Erklärung, sondern es ist einfach nur so eine ganz infantile Vermutung meinerseits. Vielleicht lag es einfach daran, dass er nicht seine Erwartungen erfüllt hat. Vielleicht lag es einfach nicht daran, dass sich Jesus irgendwann mal was ausgedacht hat. Dass Jesus irgendwann mal sich überlegt hat, Mensch, wie könnte ich der Größte und der Schönste dieser Welt werden? Und wie könnte ich jetzt mal hier was richtig Tolles machen? Vielleicht war er am Ende so erfolgreich, weil er die Ziele und Wünsche seines Vaters erfüllte. Vielleicht war er der große Segen dieser Welt, weil es nicht sich um ihn drehte, sondern weil sich alles um dich und um mich drehte. Es ging nur darum, wie es dir geht und wie es mir geht. Nur darum ging es. Um das, was sein Vater von ihm wollte, nämlich die totale Erlösung. Totale Selbstwirksamkeitserfahrung. Meine Frau, wenn sie mich, sie stöhnt schon, ich sag was Gutes, Kiki, keine Sorge. Wenn ich mich traue, vorher mal so anzusprechen, worüber ich denn dann heute reden will und welche Richtung geht es, dann sagt sie immer, vergiss nicht die frohe Botschaft und mecker nicht nur rum mit den Leuten. Dann sage ich, es fällt mir schwer heute. Aber dann habe ich zum Glück heute Morgen noch ein Interview gelesen. Ein Interview von einem Neurologen, der eine Klinik in Nürnberg leitet und der ist gefragt worden, kann man eigentlich leben ohne Glauben? Und er verneinte das. Er sagte, nein, die Wissenschaft kann uns niemals die Fragen beantworten, die existenziell sind, nämlich, dass wir wissen wollen, wo kommen wir her und wo gehen wir hin. Irgendwas glaubt man dann. Und deshalb brauchen wir Glauben. Und dann fragte der Journalist von einer großen, renommierten deutschen Zeitung, fragte ihn, ja, das ist jetzt hier, ist ja ziemlich fromm, was Sie da so sagen. Und er sagte, ja, aber die einzige Hoffnung dieser Welt ist, dass wir den Menschen erzählen, dass wir einen liebenden Gott haben, der uns so nimmt, wie wir sind. Das ist die einzige Chance dieser Welt. Aber diesen liebenden Gott finden wir nicht in den Lebensmitteln dieser Welt. Und wir Menschen streben so sehr nach diesen Lebensmitteln und verwechseln sie mit der Lebensmitte. Immer wieder. Und selbst wir Christen geben dem Teufel auf den Leim und wir verwechseln Lebensmittel mit Lebensmitte. Und selbst wir Christen erzählen den Menschen nicht von einem liebenden Gott. Selbst wir erzählen ihm oft von einem strafenden Gott, von einem strengen Gott. Und das gibt keine Hoffnung. All die Ersatzbefriedigung haben vor allem am Samstag des Frusts nichts zu suchen. An diesem Tag sollten wir froh sein, dass wir diesen Gott haben, der uns liebt, so wie wir sind. Der an unserer Seite steht, vom ersten bis zum letzten Tag. Aber ich will es nicht zu einfach machen. Wir sollten uns das immer wieder bewusst machen, dass das nicht einfach so über uns herabregnet, sondern dass es damit zu tun hat, dass wir darüber nachdenken, dass wir diesen Gott an uns heranlassen, dass wir mit ihm zusammen sind und Zeit mit ihm verbringen. Und dafür ist dieser Tag da, dass wir ihn nutzen, dass wir diesen freien Tag zwischen Karfreitag und Ostersonntag nutzen, um uns klar zu werden, welche Beziehung habe ich denn zu diesem Gott? Diese Ruhe, die Gott uns und Jesus uns anbietet, dass mal er an dem Tag nichts gemacht hat, da haben wir die Chance zu überlegen, welche Rolle spiele ich denn dazwischen? Wir sind eingebettet zwischen Karfreitag und Ostersonntag, zwischen seiner Tat und seiner Auferstehung, die alles machen. Aber dazwischen liegt dieser Tag, an dem ich mich frage, und wo stehe ich da? Und da können wir besser werden. Der vielleicht beste Cellist des letzten Jahrhunderts, Pablo, eigentlich Pau Casals, der ist mal gefragt worden, als er 80 Jahre alt war, warum er noch 8 Stunden am Tag übt. Und dann sagte er, ja, ich habe das Gefühl, ich werde besser. Als ich das gehört habe, dachte ich, wie herrlich ist das, oder? Warum gehe ich samstags in die Kirche? Immer wieder. Und warum fällt da kein Samstag aus? Weil ich das Gefühl habe, ich werde besser. Es wird besser. Die Wahrheit verbirgt sich nicht vor uns. Die Frage ist, ob wir uns vor der Wahrheit verbergen. Ich möchte mit dir beten. Herr Jesus, du bist die Wahrheit. Herr, wie viel Recht haben wir vor, dich zu treten? Wie viel Kraft sollen wir haben, mit eigenen Füßen zu stehen? Wie viel Wert kann es sein, den wir besitzen, um uns herauszunehmen, dir gegenüberzutreten? Wenn wir dieses Recht, diesen Wert, diese Kraft und all das andere nicht von dir bekämen. Großer Gott, hab Dank für deine unermessliche Liebe. Wir können sie nicht erklären. Großer Gott, wir stehen ratlos vor dir und fragen uns, how can it be? Wo kommt das her? Wie ist das möglich, Herr? Großer Gott, wir wollen dir danken. Wir wollen uns an diesem Tag positionieren und bewusst darüber werden, was es bedeutet, dass du gestorben bist und dass du auferstehst und dass heute Ruhe ist. Großer Gott, heute schlägt uns keiner ins Gesicht. Dir nicht und uns nicht, Herr. Heute muss keiner für Sünde sterben. Du nicht und wir nicht, Herr. Ein großer Gott, heute haben wir die Chance, dir gegenüber zu treten in aller Ruhe. Großer Gott, du fragst uns, ob wir dich lieben. Und Herr, wir können dir nur sagen, dass wir wissen, dass du alles weißt. Du weißt, dass wir dich lieben. Bitte, Herr, hör nicht auf zu fragen. Geh uns nach. Fass unser Herz und zieh es zu dir. Du bist die große Bedeutung unseres Lebens. Du bist die Wahrheit. Hab Dank, dass du dich nie verbirgst. Und bewahre uns davor, dass wir uns vor dir verbergen. Amen.